ich möchte meinen ersten Jakobsweg gehen und bin mir noch gar nicht sicher, was brauche ich denn alles dafür? Gibt es Dinge, auf die ich verzichten kann und an was muss ich sonst noch so denken? Vielleicht hast du dich auch längst entschlossen, den Camino zu gehen und bist dir ebenfalls unsicher, was du überhaupt einpacken sollst, dann lasse uns heute zusammen shoppen gehen. Mein Name ist Nicola und ich freue mich darauf, mit dir auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Folge 3. Shopping Time. Baby. Die Packliste und Dinge, an die man denken sollte.
Hallöchen, ihr Lieben. Heute lassen wir die Kreditkarte glühen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn sich bei mir immer ein neues Hobby irgendwie abzeichnet, dann bin ich immer sehr gefährdet, total in den Kaufrausch zu gehen und mich etwas zu gut zu equippen, bevor man überhaupt merkt, ob dieses neue Hobby auch wirklich was für einen ist. Aber naja, gut, gibt ja zum Glück noch sowas wie eBay Kleinanzeigen und ich bin mir relativ sicher, dass wir es zusammen schaffen werden zu vermeiden, zu viel Blödsinn zu kaufen. Insgesamt mal wieder der Hinweis, dass alles, was ich euch hier erzähle, natürlich hauptsächlich aus meiner Perspektive erzählt ist, beziehungsweise meine eigenen Erfahrungen betrifft und ihr das natürlich für eure eigenen Bedürfnisse oder so noch anpassen könnt, / müsst. Dennoch hilft es wahrscheinlich irgendwie erstmal einen gewissen Überblick zu bekommen, was man überhaupt braucht für so einen Jakobsweg und sich vielleicht dann auch damit zu beschäftigen, ob das Sachen sind, die ich überhaupt alle selber kaufen muss oder ob es eben auch Dinge gibt, die ich mir vielleicht im Idealfall von anderen Menschen leihen kann. Gerade wenn ich noch gar nicht weiß, ob das ein Hobby ist oder eine Art des Reisens ist, was ich irgendwie in Zukunft häufiger machen möchte, kann es sich ja lohnen, wenn man jetzt nicht irgendwie direkt für 400 € einen Schlafsack holt oder sowas und den danach eigentlich nie wieder so richtig braucht. Bedenken wir auch nochmal, dass der Fall, wie er bei mir liegt, eben einen Camino betrifft, der unter 300 Kilometer hat und die ganze Zeit durch die Zivilisation geht. Ich sag mal, wenn man jetzt anfängt, in Skandinavien zu gehen, was ja durchaus auch möglich wäre, rein theoretisch, braucht man mit Sicherheit nochmal andere Sachen als die, die ich jetzt dabei gehabt habe. Ich hatte mich entschieden, den Camino Portugues zu gehen. Bin mir noch nicht sicher, ob durchs Landesinnere oder an der Küste entlang. Das wären dann jeweils entsprechend entweder 240 oder im Maximalfall 280 Kilometer. Der Weg führt von Porto nach Santiago de Compostela. Wenn ihr wissen wollt, woher der Name Santiago Compostela kommt, welche Jakobswege es ansonsten zur Auswahl gibt und welche Dinge man sonst bei der Vorbereitung noch beachten sollte, dann hört auf jeden Fall in die letzten beiden Folgen nochmal rein. Ja, und ansonsten können wir eigentlich erstmal mit einem Item anfangen, das man auf jeden Fall braucht, oder?
Ich habe gehört, man braucht einen Pilgerpass. Aber ich bin ja gar nicht religiös. Bekomme ich den trotzdem?
Um ehrlich zu sein, so richtig brauchen tut man ihn eigentlich nicht, weil natürlich darf jeder den Weg gehen, der ihn gehen möchte. Und das Ganze kann man auch ohne Pilgerpass machen. Allerdings macht es dann wirklich erstens nur halb so viel Spaß. Und zweitens bekommt man durch den Pilgerpass auch ein paar Vorteile, die ich mir an eurer Stelle auf jeden Fall nicht entgehen lassen würde. Vielleicht trotzdem erstmal vorne angefangen. Was ist der Pilgerpass eigentlich? Der offizielle Name des Pilgerpasses ist für mich ein richtiger Zungenbrecher, nämlich Credencial del Peregrino. Das Ganze ist eine Art Stempelheft und historisch gesehen quasi eine Art Nachfolger wirklich mittelalterlicher Pilgerdokumente. Was steht da drin in dem Pilgerpass? In dem Pilgerpass steht der Name des Pilgers drin, der Startpunkt und das Ziel. Die Fortbewegungsart ist verzeichnet und dann gibt es da noch irgendwie ein Adressfeld und ein Feld für E-Mail und Telefonnummer, wenn man das angeben möchte oder ich glaube eventuell sogar muss. Ja, dann kann man das Ganze aufklappen. Ich habe es jetzt gerade mal vor mir und hat dann ganz viele Seiten, auf denen Platz für diverse Stempel halt sind. Diese Stempel bekommt man am Weg in verschiedenen Ausfertigungen, in ganz verschiedenen Formen und Größen und eben halt auch an ganz verschiedenen Stellen. Es fängt an in Souvenirgeschäften oder Restaurants, es gibt Stempel in Kirchen und Kapellen, es gibt Stempel in Hotels oder Hostels, es gibt aber auch Stempel, die von Enthusiasten oder von Mitgliedern aus den jeweiligen Pilgervereinen oder sowas am Wegesrand verteilt werden, manchmal auf sehr lustige Art und Weise. Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorgreifen, sondern hört euch gerne die Tagebuch-Episoden an, die noch folgen. Und das wirklich Schöne ist, dass man damit so ein bisschen auf dem Weg irgendwie das Gefühl hat, dass man etwas sammelt und dass man halt auch so mehr und mehr sieht, wie sich der Weg mit Leben füllt. Wenn ich mir heute den Pilgerpass raussuche und mir angucke, ich mir natürlich bei den verschiedenen Stempeln wieder in Erinnerung rufe, wo ich damals war und wie ich den Stempel bekommen habe. Das ist eigentlich wirklich erstmal eine ganz, ganz schöne Sache. Was der Pass sonst noch kann, ist, dass er mir Zugang zu den Pilgerherbergen verschafft. Ohne Pilgerpass habe ich oft keinen Zugang zu den sehr klassischen oder offiziellen Herbergen, den Albergues. Der Vorteil der offiziellen und klassischen Herbergen ist, das hatte ich in der letzten Folge schon so ein bisschen angerissen, ist, dass die sehr günstig sind. In der Regel kann man dort für 10 Euro die Nacht übernachten, oft in Schlafsälen von 10 bis 20 Betten. Das Ganze ist nach meiner Erfahrung gar nicht so schlecht. Also es gibt manche, die sind sehr sporadisch und auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Es gibt aber auch andere Herbergen, die sehr neu sind und wirklich einen guten Komfort bieten. Und ich sag mal, woanders für 10 Euro die Nacht schlafen, wird auf jeden Fall schwierig. Also keine schlechte Idee, den Pilgerpass zu haben, wenn man sich entweder offen halten möchte, in Herbergen zu schlafen oder eben am Ende die Urkunde haben möchte, weil auch dafür ist er Voraussetzung. Wo bekomme ich den Pass her? Ich kann ihn einerseits auf dem Weg kaufen. In meinem Fall wäre es zum Beispiel am leichtesten, glaube ich, möglich gewesen, mir den direkt in der Kathedrale von Porto im Büro zu kaufen. Dann füllen die auch die entsprechenden Daten direkt mit einem zusammen aus. Kostenpunkt ist eigentlich, glaube ich, immer bei 5 Euro. Alternativ, und das hatte ich gemacht, kann man sich den Pilgerpass im Vorfeld auch online besorgen. In Deutschland wäre zum Beispiel möglich, über die Seite jakobsweg.de zu gehen. Das ist die Internetseite der Jakobswegzentrale GmbH. Und das sind auch die, die die App Camino Love entwickelt haben. Das ist eine App, die hatte ich in der letzten Folge einmal kurz beschrieben und als Beispiel genannt für Apps, die man sich für den Weg herunterladen kann, um eine Orientierung zu bekommen, wo es zum Beispiel Herbergen oder Stempelvergabestellen gibt. Und dort kann man nicht nur den Pilgerpass, sondern auch eine ganze Menge andere Sachen, die man vielleicht noch gebrauchen kann, irgendwie bestellen. Ist für mich eine gute und vertrauensvolle Anlaufstelle gewesen, auch um mir noch ein paar andere Tipps und Tricks irgendwie abzuholen. Kostenpunkt auch da für den Pilgerpass 5,99 Euro plus Versand landet man dann bei knapp über 10 Euro. Ich würde empfehlen, direkt noch gar nicht so unwichtig, eine Plastikhülle, die gibt es da in dem richtigen Format. Der Pilgerpass hat so ein C6-Format wie so eine Postkarte, wenn er zusammengeklappt ist, die entsprechende Plastikhülle direkt mitzunehmen, weil dann kann man ihn auch einfach mal so unbedacht irgendwo in die Jackentasche stecken und muss keine Angst haben, dass wenn man im Regen landet, dass einem der ganze Pilgerpass irgendwie aufweicht oder sowas. Also genau, kann man alles gleich zusammen auf der Seite erledigen. Der Vorteil ist, wenn man das ganze Ding dann schon zu Hause hat und jetzt nicht erschrecken, es wird jetzt gleich einmal ein bisschen kompliziert und danach wird es auf einmal wieder ganz, ganz einfach. Der Vorteil ist, wenn man das ganze Ding schon zu Hause hat, ist, dass man ihn auch schon ausfüllen kann. Das bedeutet, in dem Pilgerpass selber drin ist ein QR-Code. Wenn ich den einscanne, lande ich automatisch auf der Seite des Pilgerbüros in Santiago. Ich kann dann dort meinen Namen angeben, meine Adresse, meinen Startpunkt, mein Startdatum und bekomme einen Code, den ich dann in den Pilgerpass eintrage. Damit bin ich dann registrierter Pilger. Und bin dann eben auch offiziell dazu berechtigt, eben die entsprechenden Vorteile in Anspruch zu nehmen. Ich kann dort dann auch angeben, ob ich den Jakobsweg aus sportlichen Gründen oder aus religiösen oder spirituellen Gründen oder sowas laufe. Das Wichtige ist einfach für euch zu wissen, dass keine Kirchenmitgliedschaft notwendig ist, um den Pilgerpass zu bekommen. Und also man wird auch nicht abgefragt. Ja? Also man wird nicht, wenn man angibt, dass man den aus christlichen oder religiösen oder spirituellen Gründen halt irgendwie geht, mir ist es nirgendwo begegnet, dass jemand mit einem darüber sprechen möchte oder sowas. Und wenn es irgendwie eine Art von spirituellem Grundsatz oder sowas oder so eine Art wie Trauerbewältigung oder Selbstfindung oder sowas halt gibt, warum du das machst und nicht sagst, ich mache das wirklich tatsächlich nur aus sportlichen Gründen, dann würde ich dir empfehlen, halt durchaus spirituell halt irgendwie auszuwählen als Beweggrund. Dann bekommst du nämlich auch die Compostella. Ansonsten, wenn du angibst, dass du das aus sportlichen Gründen machst, bekommst du auch eine Urkunde. Also du gehst nicht vollkommen leer aus, aber du bekommst eine andere Urkunde. Das sollte dir also im Vorfeld einfach bewusst sein. Man kann also den QR-Code scannen und sich zu Hause eben dann schon ganz in Ruhe registrieren und alles eintragen. Wem das aber jetzt irgendwie schon zu viel nach Papierkram riecht und der das gerne etwas niederschwelliger haben möchte, im Notfall habe ich mitbekommen, dass man das Ganze auch noch in Santiago im Pilgerbüro machen kann. Also man kann sich auch nachträglich registrieren. Ich würde trotzdem empfehlen, wenigstens irgendwie einen Namen und eine Telefonnummer in den Pilgerpass reinzuschreiben, dass, falls man ihn mal verlieren sollte, jemand, der das Ding findet, irgendwie auch die Chance hat, sich zu melden. Also gibt es sonst noch was, was man eben bedenken müsste? Wie gesagt, regelmäßig stempeln lassen, irgendwie bei den Stempeln immer ein Datum mit drunter schreiben, ja, dann eben den Pass bei Ankunft in Herbergen vorzeigen und gut schützen. Also, dass er eben nicht nass wird. Ihr müsst die Mindeststrecke erfüllen von eben zu Fuß 100 Kilometern oder mit dem Rad halt 200 Kilometern. Und solltet bedenken, dass der Pass kein Recht auf Unterkunft erteilt, sondern so eher so eine Art Zugangserleichterung eben für die Herbergen ist. Wenn die natürlich keinen Platz haben oder so, dann haben die keinen Platz, was eben bei mir nie vorgekommen ist. Und so wie ich gehört habe, auch wenn es wirklich mal so kommt, eigentlich auch immer geguckt wird, ob noch irgendwie eine Behelfslösung oder sowas geschaffen wird.
Ich habe nicht das richtige Equipment. Was muss ich mir alles dafür kaufen?
Aha, endlich Geld ausgeben. Das war der Punkt der Vorbereitung, der mir dann angefangen hat, richtig Spaß zu machen. Ich hatte ja schon so ein bisschen erwähnt, dass ich da immer so etwas gefährdet bin, den ein oder anderen Kaufrausch irgendwie zu durchleiden. Und vielleicht der ein oder andere Hobbyfriedhof in meinen Schränken legt Zeugnis davon ab. Aber trotzdem ist das natürlich eine schöne Gelegenheit. Ne? Bei mir war es ja so, ich hatte dann Ende Dezember mich entschieden, den Jakobsweg zu gehen und konnte da ja erstmal jetzt gar nicht so viel mitmachen, außer dass ich mir eben vorgestellt habe, wie das werden könnte. Und dann ist so diese Art der Vorbereitung, auch eben das Einkaufen und so, natürlich irgendwas, was einen so zwischendurch dieser ganzen Sache irgendwie schon mal ein bisschen näher bringt. Ich musste allerdings relativ schnell feststellen, dass sobald irgendwo Wandern oder Camping draufsteht, die Preise auch irgendwie direkt nach oben gehen, was einerseits damit zu tun hat, dass viele der Produkte nach besonderen Ansprüchen gefertigt sind, wie zum Beispiel eben das Gewicht. Ja? Also wir sind beim Wandern immer sehr darauf bedacht, zu versuchen, möglichst wenig Gewicht einzupacken. Man sagt so im Schnitt 10% des Körpergewichts. Das wäre in meinem Fall, ich glaube, ich war so, als ich angefangen hatte, mich vorzubereiten, werde ich bestimmt so 85 Kilo auf die Waage gebracht haben. Das wären dann 10%, würde ich bei 8,5 Kilo landen. Wenn jetzt allerdings der Rucksack schon 3 Kilo wiegt, dann habe ich natürlich für den Rest des Gepäcks irgendwie dementsprechend weniger Spielraum. Wenn ich mir aber natürlich einen sündhaft teuren Rucksack aus, keine Ahnung, Weltraumtechnologie Naja, das macht überhaupt keinen Sinn, weil im Weltraum ist ja Schwerelosigkeit. Aber ihr wisst, was ich meine, halt irgendeinen technischen, super tollen Rucksack kaufe, der nur 1,5 Kilo wiegt. Ja, dann habe ich natürlich dementsprechend irgendwie Gewicht gewonnen. Das lässt sich die Firma, die diesen super tollen Rucksack produziert, aber auch fürstlich bezahlen. Und auf der anderen Seite haben aber selbst auch die ganzen Hersteller aus Fernost und sprich Temu und Wish und sonst was irgendwie festgestellt, dass man natürlich bei Wandern und Camping noch mal ein bisschen extra abkassieren kann. Es gilt also ein bisschen Vorsicht walten zu lassen und vergleichen lohnt sich in jedem Fall. Es ist auch so, dass man nicht alle Dinge, die einem sofort einfallen bei dem Thema, dass man die auch wirklich braucht. Ich werde am Schluss nach den Tagebuchfolgen auch mal so durchgehen, so ein bisschen so einen Kassensturz machen und mal schauen, was mich diese ganze Sache eigentlich gekostet hat. Und da gibt es auch eine kleine Mini-Kategorie mit Dingen, die ich mir gekauft habe, die absolut unnötig waren. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber es sind so Sachen wie Campingbesteck. Wenn man sich mit Wandern irgendwie draußen sein und sonst was irgendwie beschäftigt, kommt man irgendwann zum Beispiel auf diese Idee von, ach ja, wenn ich dann irgendwo bin, wo ich mich versorgen muss, dann brauche ich ja irgendwie hier so ein Campingbesteck, so ein Kombibesteck. Und dann kauft man sich eins, was irgendwie toll verstaubar ist und was irgendwie besonders leicht ist, aber auch aus einem irgendwie Material, was besonders lange hält, weil man will ja auch nicht irgendwie sich Müll kaufen, der irgendwie, den man nach einem halben Jahr wieder wegwerfen muss und so. Und stellt dann irgendwie fest auf dem Weg, naja, aber hier kommt ja eigentlich auch alle 200 Meter kommt ja sowas Ähnliches wie eine Tankstelle oder ein Kiosk oder ein Bäcker oder so. Was habe ich denn gedacht, dass ich mir hier irgendwie über einem offenen Feuer ein selbstgefangenes Tier halt irgendwie schmackhaft zubereite oder sowas? Also deswegen, es ist ganz normal, glaube ich, dass man irgendwie die ein oder andere Sache sich zulegt, die man gar nicht braucht. Man merkt aber halt auch sowieso auf dem Weg, glaube ich, relativ schnell, wenn man Dinge nicht benötigt. Und ich sag mal, man verabschiedet sich auch etwas leichter von Dingen als, als zu Hause, aber auch dazu später nochmal mehr. Ich habe eine Packliste fertig gemacht, die sehr subjektiv auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist oder zumindest jetzt so funktioniert, dass ich sagen kann, wenn ich das nächste Mal losgehe, kann ich mir diese Packliste raussuchen und da einfach ganz stumpf meine Sachen abhaken. Natürlich muss man sagen, dass auch hier wie auch sonst oft im Leben die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass meine Packliste natürlich nicht automatisch 1:1 für dich funktioniert, aber sie kann eben ein guter Ausgangspunkt sein. Ich würde dir jetzt einfach mal zutrauen, dass wenn du zum Beispiel eine Frau bist und andere Hygieneartikel brauchst als ich oder andere Pflegeprodukte brauchst als ich, selber daran denkst, die noch mit auf die Liste einzutragen. Es ist also keine allgemeingültige Liste. Es soll eine Liste sein, die für dich einfach einen guten Anhaltspunkt liefert. Die Liste stelle ich dann zusammen mit dem Trainingsplan und anderen Extras auf planetafk.com, ein Wort, planetafk.com zur Verfügung. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, dass ich mir die Liste nicht nach Themenbereichen sortiert habe, sondern ein bisschen eher darauf geguckt habe, in welchen Kategorien packe ich Dinge zusammen, um sie dann auch in einem Schlag halt irgendwie zu benutzen. Zum Beispiel habe ich eine Art Schlafbeutelchen, was ich dann immer mit ins Bett nehme, wenn ich irgendwo in Mehrbettschlafsälen oder sowas bin, damit ich nicht immer irgendwie für jede einzelne Kleinigkeit, die ich irgendwie brauche, wieder irgendwie den Rucksack irgendwie durchwühlen muss, sondern dass ich irgendwie eine kleine extra Tasche zum Schlafen habe. Oder ich habe eben Sachen, an die ich sehr schnell rankommen muss, habe ich halt eher im Schnellzugriff unterm Rucksack und nicht irgendwie im großen Hauptfach. Und dementsprechend habe ich die Sachen sortiert. Fangen wir einfach mal mit der Hardware an und du wirst auf jeden Fall einen Rucksack von ungefähr 40 bis 50 Litern benötigen und das Wichtige an dem Rucksack ist, dass du ihn so packst, dass du ihn nicht komplett vollstopfst. Also er sollte eben nicht aussehen, als wenn er schon aus allen Nähten platzt, sondern er sollte irgendwie noch ein bisschen so viel Luft haben, dass du auch in dem Rucksack noch Dinge irgendwie ein bisschen umhersortieren kannst. 40 bis 50 Liter ist eine allgemeine Empfehlung. Natürlich gibt es Menschen, die irgendwie sehr viel weniger benötigen. Ich gehöre eher zu den Leuten, die prinzipiell mit mehr Gepäck reisen. Ich hatte tatsächlich auch den alten Wanderrucksack von meinem Vater bekommen. Der hat, ich glaube, sogar 65 Liter insgesamt. Das ist eine Größe, die man eigentlich nicht braucht für ein Camino. Was allerdings sehr von Vorteil ist, ist, dass wenn der Rucksack verschiedene Fächer hat und man somit eben auch in verschiedenen Situationen sehr schnell an unterschiedliche Dinge herankommt. Die zweite Sache, die der Rucksack auf jeden Fall haben sollte, auch wenn es ein kleinerer Rucksack ist, ist eben der Hüftgurt. Das bedeutet, dass du eben fähig bist, den Rucksack so einzustellen, dass du den Großteil des Gewichtes nicht nur auf den Schultern trägst, sondern auch auf der Hüfte. Eine Sache, die ich zu Hause beim Spazierengehen oder bei der kleinen Wanderung nie im Leben benutzen würde, aber auf dem Weg tatsächlich wirklich fast unerlässlich war, sind Wanderstöcke. Es ist ein bisschen komisch anzusehen, wie die auf dem Weg manchmal eingesetzt werden. Es gibt sehr viele Leute, die tatsächlich eher so eine Art Nordic Walking damit betreiben, was natürlich auch okay ist, solange sie sich damit wohlfühlen. Sorgt ja auch trotzdem dafür, dass man, sag ich mal, die Körperhaltung halt ein bisschen korrigiert und mehr in die Aufrechte geht und sowas. Trotzdem, gerade für Leute, die noch nie mit Stöcken gegangen sind, kann ich sagen, sie erfüllen absolut ihren Zweck. Nämlich, man muss überlegen, dass es nicht darum geht, wie fühlen sich 10 Schritte mit oder ohne Stöcke an, sondern wie fühlen sich 20.000 Schritte mit oder ohne Stöcke an. Und gerade wenn man irgendwie ein gewisses Gewicht auf dem Rücken trägt, korrigiert man mit den Stöcken auf eine sehr einfache Art und Weise die Körperhaltung so, dass man eben nicht die ganze Zeit irgendwie in den Rundrücken geht oder sowas und nehmen einem insgesamt auch einfach Gewicht ab. Das ist wirklich am Ende des Tages deutlich zu spüren und spätestens, wenn es auch mal ein bisschen durchs Gelände geht oder auch mal der ein oder andere Höhenmeter irgendwie in der Etappe mit drin ist, ist man für Stöcke nachher wirklich sehr, sehr dankbar, auch wenn man das erst, wenn man erstmal Berührungsängste damit hat. Die nächste Sache, die man braucht, sind natürlich Schuhe. Das war wirklich für mich irgendwie ein Thema, weil ich bin erst in ein Geschäft gegangen und war eigentlich selber schon ein bisschen davon überzeugt, dass ich gerne Wanderschuhe haben möchte. Ich hatte mir dann auch schon welche ausgesucht. Ich habe selber ein bisschen breitere Füße, hatte aber dann da welche gefunden, die sich wirklich sehr angenehm angefühlt haben. Ich glaube von der Firma Meindl und der Kostenpunkt lag so bei knapp über 300 Euro. Gott sei Dank hatte ich dann, ich glaube sogar am gleichen Tag, noch einem Freund von mir davon erzählt. Der ist gleich doppelt bewandert, wenn mir das Wortspiel erlaubt ist. Nämlich einerseits, weil er orthopädischer Schuhmacher ist und zweitens halt auch selber gerne wandern geht. Und der zeigte mir dann so ein bisschen Vogel, schöne Grüße an der Stelle übrigens, und sagte, du trägst da ein unheimliches Gewicht an deinen Füßen den ganzen Tag und das macht auf die Distanz gesehen einen unglaublichen Unterschied. Und tatsächlich gibt es so eine Art 5-zu-1-Regel, nämlich, dass man sagt, dass 1 Kilo zusätzliches Gewicht an den Füßen, was die Ermüdung betrifft, sich ungefähr so auswirkt, als würde man 5 Kilo zusätzliches Gepäck auf dem Rücken tragen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir sowieso schon jemand wie ich halt irgendwie bei 10% irgendwie Körpergewicht nur 8,5 Kilo auf dem Rücken hat, macht schon einen echt großen Unterschied. Mein Freund hatte mir dann gesagt, probier's doch mal mit Trailrunning-Schuhen. Das sind quasi geländefähige Jogging-Schuhe. Und tatsächlich hat so ein normaler Trailrunning-Schuh im Regelfall so, bringt so 250 bis 350 Gramm auf die Waage, während ein richtiger Wanderschuh, so ein massiver Wanderschuh aus Leder, 450 bis 800 Gramm wiegt. Ne, wahrscheinlich auch wieder je nachdem, wie er verarbeitet ist und wie teuer etc. Aber tatsächlich kann man dann eben relativ leicht irgendwie 1 Kilogramm an den Füßen beziehungsweise vergleichsweise eben 5 Kilo auf dem Rücken halt irgendwie einsparen. Was mich betrifft, hatte ich dann sogar noch Glück, dass ich einen Hersteller gefunden habe, der dementsprechend Schuhe herstellt mit einer breiten Zehenbox, dass ich eben mit meinen breiten Füßen trotzdem irgendwie wirklich das Gefühl haben kann von, da drückt nichts und das funktioniert einfach. Es ist insgesamt sowohl beim Rucksack als auch bei den Schuhen unheimlich wichtig, dass diese beiden Sachen einfach wirklich störungsfrei funktionieren. Jede Sache, die man in dem ersten Kilometer denkt, ach ja Gott, irgendwas drückt da so ein bisschen, das nervt, ist eine Sache, die sich nach 10 bis 20 Kilometern wirklich zu einem richtigen Problem auswachsen kann. Und das sind auch die Stellen, wo man dann am meisten irgendwie entweder Blasen hat oder wirklich sich kleine Verletzungen halt irgendwie einschleichen. Sollte man also im Geschäft irgendwie, wenn man einen Schuh anprobiert, das Gefühl haben, ja, der geht schon irgendwie nur an der Ferse oder nur an dieser einen kleinen Stelle da am Zeh, da ist der irgendwie so ein bisschen komisch, sucht euch bitte nochmal einen anderen Schuh aus. Der Schuh, den ihr für diese Distanz tragen müsst, muss einer sein, der sich wirklich komplett unauffällig verhält. Als letztes Hardware-Item hatte ich dann eigentlich nur noch irgendwie eine kleine Trinkflasche dabei von einem Liter, um ehrlich zu sein. Die Versorgung auf dem Camino Português ist allerdings auch wirklich so, ja, dass man sagt, dass, wenn man jetzt nicht irgendwie in der totalen Hitze im Sommer irgendwie geht, sondern halt irgendwie in den Randbereichen April, Mai oder eben dann ab September wieder, was ich sowieso jedem empfehlen würde, auch aufgrund der Menge der Leute, die halt sonst unterwegs sind, das halt eher eben in den Jahreszeiten Randbereichen irgendwie zu machen, Frühling und früher Herbst, hat man normalerweise nicht diese Hitze, dass man also man braucht keine 5 Liter Wasser irgendwie am Körper zu tragen. Ich hatte immer eine kleine 0,5 Liter Flasche irgendwie im Seitenfach vom Rucksack, wo ich so reingreifen konnte und hatte, glaube ich, immer noch so 0,5 Liter irgendwie als Reserve im Hauptfach und bin damit sehr, sehr gut ausgekommen. Man muss dann halt einfach nur ein bisschen häufiger anhalten und natürlich trotzdem dann irgendwie mal kurz wieder neue Sachen kaufen. Ansonsten würde ich einfach jetzt mal relativ schnell irgendwie die Liste durchgehen. Im oberen Teil des Rucksacks, mit in dem Top-Zugriff, wo ich halt eben sehr schnell dran kam, hatte ich Sonnenmilch, ich hatte eine Sonnenbrille da drin, ich hatte da ein paar Proteinriegel drin, eben für unterwegs zum Essen, dass ich nicht immer darauf angewiesen war, jetzt irgendwie eine richtige Snack-Situation oder sogar ein Restaurant oder sowas zu finden. Da habe ich meistens tagsüber mich irgendwie auf eine Bank gesetzt und irgendwie einen Riegel gegessen. Für einen Notfall habe ich immer noch ein bisschen Traubenzucker dabei. Und regendicht verpackt hatte ich noch meine Powerbank oben mit drin. Außerdem hatte ich im oberen Fach noch eine Klarsichthülle mit meinen Dokumenten beziehungsweise mein Perso- oder Reisepass, meine Krankenversichertenkarte, mein Bargeld. Ich hatte so ungefähr 200 Euro in 20er- und 10-Euro-Scheinen dabei. Und einen Kopiezettel mit Dokumenten, ja, den habe ich mir irgendwann mal so angefertigt, wo dann nochmal mein Ausweis, meine Bankkarte, Krankenkarte, wer hat ADAC-Mitgliedskarte irgendwie drauf kopiert ist und die wichtigsten Telefonnummer von Freunden und Familien und eben ich persönlich bin auch so, dass ich dann mir gerne da eben nochmal meine Flugnummer beziehungsweise meine Buchungsnummer vom Rückflug irgendwie notiere. Damit auch sonst, wenn das Handy kaputt geht oder geklaut wird oder sonst was, ich muss da nicht direkt irgendwie denken, oh Gott, da waren alle Sachen drauf, sondern ich habe dann diesen Zettel und das erkauft mir dann einfach in so einer Situation irgendwie eine ganze Menge Ruhe. Gebraucht habe ich es bis jetzt zum Glück noch nicht. Tja, und die letzte Sache, die ich dann als Dokument noch mit da in diesem Fach drin hatte, war dann natürlich mein Pilgerpass. Ich habe dann nachher auch ein bisschen so umsortiert, dass ich den zusammen mit halt irgendwie dem Portemonnaie und ein bisschen Bargeld und so halt in so einem Hipbag hatte, damit ich eben auch Stempel sammeln kann, ohne jedes Mal den Rucksack dafür ausziehen zu müssen, weil, naja, das ist eine Bewegung, die, wenn man die sehr häufig am Tag macht, auch irgendwann ziemlich nerven kann. In meinem Schnellzugrifffach unten hatte ich meinen Regenponcho. Eigentlich ja, müsste man dann noch überlegen, ob man sich eine Regenhose vielleicht noch zusätzlich besorgt. Ich hatte so ein paar Gamaschen dabei. Also halt eben, ich mag diese Regenhosen irgendwie nicht so, sondern das wären dann halt eben so Sachen gewesen, die man so knieabwärts einfach trägt, damit aber nicht das komplette Bein irgendwie durchnässt, wenn man dann doch mal irgendwie länger durch den Regen geht. was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, selbst wenn man sagt, naja, okay, ich bin hier aus Zucker und möchte gerne auf Regenponcho und Co. verzichten, ein Regenschutz für den Rucksack sollte man auf jeden Fall dabei haben, damit man, wenn es anfängt zu regnen, den Rucksack dementsprechend wirklich wasserdicht irgendwie verpackt kriegt. Weil es gibt wirklich nichts Unangenehmeres, als abends in der Herberge anzukommen und zu merken, okay, meine ganzen Sachen sind nass und ich weiß auch nicht, ob die bis morgen wieder trocken werden. Ich hatte einmal den Fall, dass ich morgens wieder in nasse Klamotten einsteigen musste und das ja, wäre auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich euch gerne ersparen möchte. Deswegen Regenschutz für den Rucksack auf jeden Fall mitnehmen. Dann hatte ich unten noch mit drin ein paar Badelatschen und ja, so eine Sportbandage, die ich für eine bekannte Verletzung, die ich habe, halt irgendwie für den Notfall halt irgendwie eingepackt hatte. Ein paar Wäscheklammern, die können sich, sag ich mal, lohnen, dass wenn man irgendwie zum Beispiel abends in der Herberge oder so irgendwie noch ein paar Kleidungsstücke gewaschen hat und die dann nass mitnehmen muss, dass man die mit Wäscheklammern so ein bisschen an seinen eigenen Rucksack hängen kann oder aber eben auch, um in der Herberge irgendwie Sachen aufzuhängen, so ein, zwei, drei Wäscheklammern mitzunehmen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Und dann hatte ich unten im Schnellzugriff noch mein kleines Fußbeutelchen, habe ich es genannt. Das war so ein Plastikzipper, wo eben einfach ein bisschen Voltarensalbe, Blasenpflaster und ein Blasenstift drin waren. Das wird man dann je nachdem irgendwie einsetzen müssen oder eben ist man froh, wenn man es einfach zur Not mit dabei hat. Im großen Hauptfach des Rucksacks hatte ich einen leichten Schlafsack, den ich mir netterweise leihen durfte von einem guten Freund von mir. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Der war wirklich sehr leicht und sehr komprimierbar. Deswegen hat sich bei mir auch der größere Rucksack irgendwie ein bisschen bezahlt gemacht, weil ich den Schlafsack dann einfach mit im Rucksack drin hatte. Es gibt manche andere Leute, die haben ihren Schlafsack am Rucksack draußen befestigt. Ich mag das immer nicht so, wenn der dann so rumbaumelt. Es gibt aber auch Leute, die, wenn sie wissen, dass sie nicht irgendwo schlafen oder wenn sie eben nicht so empfindlich damit sind, halt zum Beispiel Wolldecken aus den Unterkünften zu nehmen oder sowas, die dann oft irgendwie nur so einen kleinen Hüttenschlafsack hatten. Ja? Das ist so ein quasi dünner Schlafsack aus Leinen oder Ballonseide oder sowas, den man benutzen kann, um einfach noch so eine Zwischenschicht zwischen einer Fremddecke und sich selber zu haben. Ich persönlich bin eher ein Fan davon, dann einen eigenen Schlafsack dabei zu haben und ja, war da wirklich auch immer sehr, sehr zufrieden mit. Und ein Luxus, den ich mir auf jeden Fall gegönnt habe, noch mitzunehmen, den auch die allerwenigsten dabei hatten, war ein eigenes Kissen. Natürlich jetzt nicht irgendwie so ein großes 90x90 Daunenkissen oder sowas, natürlich auch schön gewesen wäre, sondern ich hatte mir ein gutes Kissen mit Memory Foam gegönnt. Ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man das vorher mal ausprobiert hat oder so, ob man damit irgendwie gut schlafen kann oder nicht, weil sonst kann man sich das sparen. In meinem Fall war es wirklich, ich habe immer sehr viel Probleme mit dem Nacken und in meinem Fall hat sich das auf jeden Fall gelohnt, da irgendwie ein paar Euro zu investieren. Und genau, und dadurch, dass das eben so ein Memory-Schaum ist, lässt sich das auch echt irgendwie gut zusammendrücken und nimmt im Rucksack nicht so viel Platz weg. Ein Mikrofaserhandtuch braucht man auf jeden Fall. Das ist halt leichter als irgendwie so ein Frottee-Handtuch und lässt natürlich sich auch auf, also das Packmaß von so einem Mikrofaserhandtuch ist natürlich viel, viel kleiner. Auch wenn ich die persönlich auf der Haut halt irgendwie überhaupt nicht mag, aber gut, man gewöhnt sich dran. Eine Tüte oder ein Beutel für Schmutzwäsche sollte man natürlich auch irgendwie dabei haben, damit man irgendwie die Sachen vernünftig sortiert kriegt. In meinem Bekleidungsbeutel hatte ich eine Trainingshose, so eine etwas leichtere Fußballtrainingshose und eine Wanderhose. Ich muss sagen, dass ich das nächste Mal wahrscheinlich eher zwei Trainingshosen mitnehme und mir dann, damit man etwas hat, was irgendwie noch ein bisschen mehr Temperatur gibt, tatsächlich wahrscheinlich eher noch mit einer langen Unterhose oder sowas halt helfen würde, einfach weil diese Wanderhose, diese Cargohose, ich fand das irgendwann so unangenehm zu tragen. Aber gut, da ist auch jeder anders, ne? Das wäre jetzt so ein Fall von, da muss man einfach selber ein bisschen ausprobieren, was man irgendwie mag oder sowas. Aber auf jeden Fall, sag ich mal, zwei Hosen dabei zu haben, die man irgendwie wechseln kann, ist nicht verkehrt. Ich habe aber auch eine ganze Menge Leute getroffen, die hatten nur eine Hose dabei. Zusätzlich hatte ich noch eine kurze Hose dabei, weil ich auch nicht wusste, wie warm es auf dem Weg wird. Ne? Ich hatte mir jetzt dann gesagt, dass ich Mitte April irgendwie losgehe. Und ich wusste jetzt nicht, wie ist das Wetter dann in Portugal und Spanien. Kann es irgendwie schon richtig heiß sein oder ist es halt ganz kalt? Deswegen aber, oder insgesamt eben eine kurze Hose auch so für abends auf dem Bett im Hostel irgendwie rumlümmeln oder sowas, fand ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann sehr, sehr wichtig sind die richtigen Wandersocken. Bei mir muss ich sagen, ich habe mir so doppelwandige Wandersocken von Right Socks mit W gegönnt. Das war eine richtig gute Entscheidung. Man muss sich das so vorstellen, das ist doppelwandig, bedeutet, dass halt zwei Schichten Stoff übereinander sind. Und das sorgt dafür, dass halt niemals Stoff an Haut reibt, sondern dass immer diese zwei Stoffschichten, selbst wenn es halt zu irgendeiner Art von Reibung kommt, die zwei Stoffschichten in sich halt aneinander reiben. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich durch diese Kombination von diesen Socken und meinen sehr guten, bequemen Schuhen tatsächlich nur eine Blase den ganzen Weg über hatte. Und die hatte ich, weil ich abends meine Flipflops zu lange getragen habe. Also zwischen den Zehen diese neuralgische Stelle, wo dieser Riemen von den Flipflops hergeht. Und gar nicht vom Wandern selbst. Also gut, es mag auch sein, dass ich besonders viel Glück da mit meinen Füßen habe. Aber so, was ich bei anderen Leuten gesehen habe, das war schon relativ kriminell. Ich kann also die doppelwandigen Socken von Right Socks auf jeden Fall wärmstens empfehlen, auch wenn sie ein bisschen mehr kosten. Das ist wirklich sehr, sehr gut investiertes Geld. Dann braucht man auf jeden Fall noch eine Jackensituation. In meinem Fall war das so ein Fleece-Hoodie. Zusätzlich hatte ich dann noch einen Windbreaker mit dabei. Eine Mütze für den Weg kann auch nicht schaden, weil man kriegt natürlich wirklich den ganzen Tag Sonne ab. Also insofern ist es nicht schlecht, wenn man irgendwas hat, was den Kopf ein bisschen schützt, auch wenn man meint, man ist da eigentlich relativ unempfindlich. Ein Buff oder ein Tuch für den Hals ist tatsächlich auch sehr, sehr schlau. Man muss sich vorstellen, dass man eben den ganzen Tag irgendwie draußen unterwegs ist und zum Beispiel, je nachdem, welche Variante man geht, den ganzen Tag irgendwie am Meer entlang geht. Und wenn man, wie in meinem Fall, im April geht und die Umgebungsluft je nach Wetterlage noch gar nicht so warm ist und die ganze Zeit ein Wind zieht und man schwitzt, dass sich da schon irgendwie auch Kältebrücken irgendwie auf der Haut halt irgendwie bilden, wo man ja halt auch vielleicht eine Verspannung kriegt oder so, die man auf jeden Fall irgendwie damit umgehen kann, wenn man irgendwie ein bisschen kleinen Buff oder ein Tuch oder sowas halt irgendwie um den Hals tragen kann. Ja, dann hatte ich zusätzlich noch ein paar T-Shirts und Unterwäsche dabei. Hab bei beiden Sachen irgendwie darauf geachtet, dass sie halt irgendwie relativ leicht und schnell trocknend sind. Ich hatte mir jetzt fürs nächste Mal so aufgeschrieben, dass ich versuchen würde, 5 Shirts und 5-mal Unterwäsche halt irgendwie mitzunehmen. Obwohl das schon auch sehr, sehr großer Luxus ist. Es gibt Leute, die machen das mit sehr viel weniger. Aber gut, es gibt auch Leute, die laufen das Ganze mit irgendwie nur einem sehr, sehr kleinen Rucksack. Bedeutet im Umkehrschluss, dass man halt häufiger irgendwie sich damit beschäftigen muss, die Sachen halt irgendwie auch zu waschen. Und da wusste ich, da habe ich wahrscheinlich nicht jeden Tag Bock drauf. Wenn man natürlich nur 2 Shirts und 2-mal Unterwäsche dabei hat, spart man halt irgendwie Gewicht und Platz. Aber man muss halt auch eigentlich jeden Abend bis spätestens jeden zweiten Abend in der Unterkunft abends halt dafür sorgen, dass die Sachen wieder sauber werden. Und manchmal geht das gar nicht so leicht. Ja? Also wohl waschen kriegt man meistens noch hin, aber das mit dem Trocknen ist manchmal so eine Geschichte, weil je nachdem, wie das Wetter ist oder je nachdem, wie die Situation in der Unterkunft ist oder ob es keine Wäscheleine gibt oder sowas, ne? Es heißt nicht immer automatisch, dass wenn man waschen kann, dass die Sachen dann am nächsten Tag auch wirklich irgendwie komplett trocken sind. Und da habe ich mir dann einfach gesagt, wenn ich ein paar mehr Sachen mitnehme, dann erkaufe ich mir damit halt auch so ein bisschen mehr Optionen. Gut, was natürlich dann gar nicht fehlen darf, ist ein Kulturbeutel. Ich hatte eben so eine kleine klappbare Reisezahnbürste mit da drin und eine kleine Zahnpastatube. Kann man auf dem Weg ja dann, wenn man viel verbraucht, auch nochmal neu kaufen. Was ich mir als Luxus gegönnt habe, ist mein eigenes Duschgel mitzunehmen in einer kleinen Reisepackung, weil natürlich, wenn man ein kleines Stück Seife nimmt, das ungefähr genauso ergiebig ist, aber natürlich viel, viel weniger Gewicht hat. Alles, was halt irgendwie Wasser in sich hat, ob das jetzt irgendwie Waschmittel ist oder eben Duschgel, da trägt man natürlich am allermeisten das darin enthaltene Wasser. Trotzdem, ich mag mein Duschgel und ich habe das dann eben in Kauf genommen, dass ich da ein bisschen extra Gewicht halt irgendwie trage, weil das für mich irgendwie abends auch immer so eine kleine Belohnung war, wenn ich dann irgendwie duschen gegangen bin und mich einfach ja so über diesen kleinen Luxus irgendwie gefreut habe. Was natürlich auch noch in den Kulturbeutel kann, ist eine Art Nagelschere oder Knipser. Ja, das sollte man auf jeden Fall irgendwie dabei haben. Ich hatte noch ein kleines Deo dabei und einen Rasierer. Und ansonsten muss natürlich jeder noch gucken, was er für besondere Bedürfnisse irgendwie für seinen Kulturbeutel hat. Ne? Ob es bestimmte Pflegeprodukte oder Hygieneartikel gibt, die ihr halt darüber hinaus noch benötigt. Dann gab es den vorhin schon besagten Schlafbeutel bei mir. In diesem Schlafbeutel, den ich dann immer mit ins Bett genommen hatte, waren einerseits Taschentücher, Nasenspray, für mich nicht ganz unwichtig, weil ich andere Leute nicht so zuschnarchen möchte, wenn ich irgendwie mit mehreren Menschen in einem Zimmer schlafe. Eine Schlafmaske. Das macht wirklich auch sehr viel Sinn, weil ich einerseits dann immer ein bisschen das Gefühl habe, dass ich damit so mein eigenes Rollo irgendwie ein bisschen runter mache und auch so ein bisschen, ja, das ist natürlich bescheuert, weil die anderen Leute sehen einen ja trotzdem, aber ich habe immer das Gefühl, man ist dann irgendwie so ein bisschen privater in sich zurückgezogen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr unterschiedliche Aufstehzeiten bei den Pilgern. Ja? Also es gibt Menschen, die stehen prinzipiell immer um 5 Uhr auf, um die nächste Etappe zu gehen, und wenn man selber, so wie ich, eigentlich jemand ist, der immer guckt, aber muss ich denn spätestens hier raus, und dann stehe ich halt eine halbe Stunde früher auf oder so, dann eigentlich eben bis 8 oder 9 gerne liegen bleiben möchte, dann hilft das schon sehr, wenn man irgendwie eine Schlafmaske auf den Augen hat und nicht immer irgendwie Licht an, Licht aus und immer wieder wach davon wird. Ja, dann noch ganz unerlässlich eben auch gleiches Thema, Kopfhörer oder Oropax. Ich hatte mir dann selber vorher noch ein paar vernünftige Noise-Canceling-Kopfhörer gegönnt und das habe ich auch wirklich nicht bereut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Oropax oder Ohrenstöpsel, die halt so flach sind, dass man auch gut drauf liegen kann. Und es ist auf jeden Fall ganz gut, sich eben vor Geräuschen von außen, egal ob es andere Schnarcher sind, ob es eben Leute sind, die ganze Zeit mit dem Rucksack hin und her rascheln, weil ihnen doch immer wieder noch was einfällt, was sie da irgendwie noch brauchen nachts oder sowas, ne? Oder weil es eben Leute sind, die morgens sehr früh aufstehen, oder Leute, die spät ins Bett gehen und sich irgendwie im Gemeinschaftsraum noch unterhalten oder sowas, ne? Es ist so ein bisschen dieses Schlafmaske auf, Kopfhörer rein und vielleicht irgendwie einen schönen Podcast hören oder sowas, den man mag. Ja, das hat bei mir auf jeden Fall irgendwie immer abends zu so einer richtigen Art des Runterkommens irgendwie geführt, und das kann ich nur jedem empfehlen. Und auch noch im Schlafbeutel mit drin war mein USB-Kabel für mein Handy. An den allermeisten Betten in Mehrbettsituationen, wie halt zum Beispiel Herbergen oder sowas oder in Hostels, sind Steckdosen mit am Bett. Und natürlich ist nachts wirklich die beste Zeit, irgendwie seine Endgeräte irgendwie aufzuladen, weil man da tagsüber oft gar nicht so die Zeit für hat. Dann hatte ich noch ein kleines Medizinbeutelchen dabei. Da muss natürlich auch jeder ein bisschen gucken, was da so seine eigenen Bedürfnisse sind. Ne? Was mich betrifft, hatte ich da eben einfach ein paar so sehr abgespeckt, irgendwie jetzt keinen ganzen Verbandskasten drin oder so, aber abgespeckt ein paar Pflaster, Wundkompresse und so ein Schnellverband oder sowas, ne? Was sich noch lohnt, ist eine Wund- oder eine Jodsalbe für alle Fälle irgendwie mit dabei zu haben. Vielleicht ein bisschen Schmerzgel. Augentropfen hatte ich noch mit dabei, weil ich dann gerade so in dieser Allergiezeit oft irgendwie ein bisschen halt trockene Augen habe. Eine Zeckenzange kann sich lohnen. Ein Fieberthermometer sollte man eigentlich sowieso immer dabei haben. Und dann hatte ich immer jeweils noch so einen kleinen Blister, Ibuprofen, Paracetamol, Gripostat und ein Durchfallmittel, wie jetzt zum Beispiel Imodium oder sowas, halt irgendwie mit da drin. Und damit ist man dann eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Und zusätzlich habe ich immer noch einen Corona-Test dabei. Das kann natürlich auch jeder machen, wie er will. Aber ich dachte immer, wenn ich auf dem Weg krank werde, dann will ich nicht immer erst die erste Apotheke suchen müssen, bevor ich weiß, was mit mir los ist. Insofern, naja, gut. Prinzipiell muss man aber sagen, dass natürlich man immer wieder irgendwie durch Ortschaften und Städte und sowas durchkommt und also mehrmals am Tag, und sollte man merken, dass man irgendwas braucht, es eigentlich auf dem Weg auch immer gut zu kaufen ist. Als absoluten Bonus hatte ich dann noch ein paar Einlagen zum Durchwechseln mit dabei. Also ich habe so eine ganze Bonuskategorie jetzt nochmal eben irgendwie zusammengeschrieben, dass ich halt eben so ein bisschen dachte, ne, ich habe angepasste Einlagen, habe aber dann auch nochmal normale, irgendwie flache Einlagen mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht braucht man ab und zu mal so ein bisschen anderes Fußgefühl oder sowas, ne. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie benutzt habe. Reihe Waschmittel hatte ich noch mit dabei. Das werde ich, glaube ich, schon benutzt haben. So richtig sicher bin ich mir da aber auch nicht mehr, weil oft gibt es dann auch in den Unterkünften irgendwie ein paar kleine Sachen, die man benutzen kann. Ja, wer will, kann noch, wenn er weiß, dass er irgendwie viel irgendwie entweder sehr, sehr früh oder sehr, sehr spät abends geht oder so, eine kleine Taschenlampe oder Stirnlampe einpacken. Ich sag mal, wenn man wirklich zu Zeiten, wo die Lichtverhältnisse nicht besonders gut sind, halt irgendwie an Straßen lang geht, würde ich das auch empfehlen. Ansonsten braucht man es nicht unbedingt. Bisschen Nähzeug kann nicht schaden, also dass, wenn wirklich nur irgendwie eine Sache irgendwie so ein bisschen notdürftig geflickt werden muss oder sowas, ist das vielleicht was, was man sich auch mal bei anderen Pilgern oder sowas ausleihen kann, aber was man auf jeden Fall früher oder später vielleicht mal gebrauchen kann, genauso wie ein paar Sicherheitsnadeln oder sowas. Ich hatte noch eine Ersatzzahnbürste dabei und da habe ich einen ganz heißen Tipp, nämlich die Ersatzzahnbürste nicht mit in den Kulturbeutel tun. Ich hatte nämlich mal einmal den Fall, dass ich dachte, ich hätte meinen ganzen Kulturbeutel in der Unterkunft vergessen und merkte dann, naja, wenn die Ersatzzahnbürste, wenn man das dann eben abends feststellt, wenn die Ersatzzahnbürste dann mit in dem gleichen Kulturbeutel ist, dann hat man von der Ersatzzahnbürste halt irgendwie gar nichts. Deswegen die Ersatzzahnbürste vielleicht einfach irgendwie mit in das Schlafbeutelchen tun oder halt irgendwo anders in den Rucksack oder sowas, dass man irgendwie wirklich im Notfall irgendwie was hat. Also es gibt für mich auf jeden Fall nichts Unangenehmeres, als zu merken, oh Gott, ich habe keine Zahnbürste. Was sich noch lohnen kann, ist ein kleines Vorhängeschloss dabei zu haben. In manchen Herbergen oder Hostels, also in den allermeisten, muss ich sagen, ist es nicht der Fall, dass man eins braucht. Aber ganz selten ist es mal so, dass man tatsächlich irgendwie einen kleinen Schrank bekommt, den man mit einem eigenen Schloss abschließen kann. Wenn es einem damit besser geht, ist das natürlich eine gute Sache, wenn man das dann auch machen kann. Allerdings muss ich sagen, dass gerade ich unter Pilgern irgendwie das Gefühl hatte, ich meine, man will es auch nicht provozieren, aber ich hatte das Gefühl, dass eigentlich nichts wegkommt. Ja, das war meine Packliste, die ich mir so zusammengestellt hatte. Vielleicht hast du sie dir schon runtergeladen und mit mir jetzt zusammen drauf geguckt, oder ansonsten kannst du das noch tun unter planetafk.com. Und wenn du sonst noch wissen willst, wie du mich unterstützen kannst, dann findest du dazu da auch Infos auf planetafk.com. Und wenn dir noch Dinge einfallen, die eigentlich noch auf die Packliste gehören, oder du mir ein kleines Feedback geben willst oder mir, ja, weiß ich nicht, irgendwie einfach mal schreiben möchtest, wenn du auch auf dem Camino gerade unterwegs bist, dann kannst du mich auch über Instagram erreichen, und zwar planetafk.podcast wäre dann die richtige Adresse. Und ansonsten hilft natürlich das übliche Abonnieren, Kommentieren, Bewerten. Ihr kennt das Spiel. Dankeschön schon mal. So, die Tasche ist gepackt, der Flug ist gebucht, der Pilgerpass ist ausgefüllt und registriert. Es kann eigentlich losgehen, und genau an dem Punkt bin ich zu Hause auf die Idee gekommen, ach komm, geht zur Vorbereitung doch nochmal zum Fußballtraining, und bin tatsächlich einfach, ich weiß nicht, aus dem Stand mal wieder ohne Gegnereinwirkung umgeknickt, und es geht ein Schmerz durch den Fuß 2,5 Wochen vor Abflug. Und ich kann kaum auftreten und weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Das ist die Situation. Und ja, und wir hören nächste Folge mal rein, ob ich denn dann wie geplant losgehen kann oder nicht. Wir starten dann auf jeden Fall mit den Tagebuchfolgen. Und wenn alles gut geht, gehen wir endlich los. Ich freue mich drauf. Bis dann. Buon Camino.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Alle Infos und Extras findest du auch unter www.planetafk.com.